Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme. Rameda ist der führende Partner für den Automobilhandel und Werkstätten. Über den Online-Konfigurator auf rameda.de finden Sie jederzeit die passende Anhängerkupplung samt Einbau- und Kodierservice. Rameda, wir verkuppeln Sie mit Ihren Kunden und das seit fast 30 Jahren.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Autohaus-Podcastes. Und ich freue mich und bin entzückt, dass ich heute hier Imelda Labbé begrüßen darf und wir gleich ein Gespräch über die Entwicklungen in der Autoindustrie und im Handel führen werden. Ich glaube, Imelda braucht man nicht groß vorstellen. Frau Labbé besitzt über 35 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie. Sie hatte Führungspositionen bei Opel, General Motors, Skoda und war zuletzt Vorstandsmitglied für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen PKW. Im Dezember ist sie jetzt zur Präsidentin des Verbandes der internationalen Kraftfahrzeughersteller VDIK gewählt worden. Herzlich willkommen, Imelda.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Danke, lieber Ralf, für die Einladung und da du entzückt bist, wird es bestimmt ein tolles Gespräch.
Ja, davon gehe ich auch aus. Wir wollen gleich starten. 2025, der Druck auf den Kessel ist hoch, das wissen wir, in vielfacher Hinsicht. Lass uns das Thema Elektromobilität mal beleuchten. Kann man davon ausgehen, dass dieses Jahr für die E-Mobilität ein gutes Jahr wird?
Ich glaube, es wird ein Jahr sein, in dem wir auf jeden Fall einen großen Fortschritt erleben werden. Also es geht vieles voran. Und ich beobachte jetzt in der Rolle aus der Verbandsperspektive, dass der Fokus auf Elektromobilität und zwar ganzheitlich jetzt wirklich angekommen ist. Was heißt das? Man hat jetzt verstanden, dass der Hochlauf der Elektromobilität nicht nur an den Herstellern liegt, sondern dass wir Rahmenbedingungen brauchen, dass wir einen Gleichschritt mit der Politik brauchen, dass wir Fördermaßnahmen brauchen. Und ich habe natürlich jetzt auch eine ganz große Hoffnung auf die neue Bundesregierung, dass wir insbesondere jetzt auch mal Stabilität bekommen in der Art und Weise, wie wir die Elektromobilität hochfahren. Das heißt also unterm Strich zu deiner Frage, wird es ein gutes Jahr? Ja, es wird ein Jahr mit deutlichem Zuwachs an E-Zulassungen. Wird es ein Jahr sein, in dem wir die Ziele und damit die Schwelle für eventuelle Strafzahlungen erreichen? Das steht im Moment noch nicht fest. Man sieht, dass eine wahnsinnige Aktivität im Markt ist, natürlich gefördert auch durch die Androhung der Strafzölle. Und wir sagen auch ganz klar, das geht nicht, weil wenn die Kundennachfrage nicht da ist und Hersteller dann aus Angst vor Strafen die Preisspirale andrehen, dann zerstören wir das gute Jahr für die Elektromobilität. Das heißt, ein Jahr voller Anspannung, aber auch voller Begeisterung bei allen Beteiligten, das Thema Elektromobilität in Bewegung zu bringen.
Derzeit getrieben vor allem von der Angst, Strafen zu zahlen, ist ja eigentlich sozusagen das Motto, was die Hersteller und Importeure treibt. Da stellt sich die Frage, was kann man dann von der Politik erwarten? Zum Beispiel hat der Friedrich Merz jetzt beim ZTK gesagt, er möchte auf keinen Fall Prämien für die E-Mobile ausloten. Was muss da passieren?
Strafen sind immer das falsche Mittel. Viel besser sind Anreize. Und Anreize können vielfältiger Art sein. Das würde ich jetzt aus der Interpretation von Friedrich Merz auch mitnehmen. Das müssen nicht notwendigerweise jetzt Barprämien sein. Aber wir brauchen Anreize in allen Bereichen, die relevant sind für eine E-Kaufentscheidung. Das heißt, wir brauchen Infrastruktur. Im Moment haben 3/4 der Gemeinden noch keinen Schnelllader. Das geht natürlich gar nicht. Wir brauchen vernünftige Strompreise. Mit den Abgaben, die im Moment auf den Stromtarifen liegen, sind wir im europäischen Vergleich bei den Strompreisen ganz vorne. Und der Kunde sagt, wenn Cost of Ownership am Ende einem Verbrenner gleichkommt, dann überlege ich es mir vielleicht mit der Elektromobilität. Das erleben wir. Also das sind Rahmenbedingungen, die im politischen Umfeld zu schaffen sind. Darüber hinaus brauchen wir schon auch Anreize finanzieller Art, solange die E-Mobilität in der Anschaffung einfach noch deutlich teurer ist als ein vergleichbarer Verbrenner. Wir glauben fest daran, dass der Kunde diese Parität im Preis will. Und wie schaffe ich die? Möglichst restwertschonend. Deshalb Vorsicht bei Baranreizen. Aber wir haben das in der Flottenförderung gesehen. Steuervorteile ist ein tolles Mittel. Deshalb laufen auch E-Fahrzeuge im Flottenbereich deutlich besser. Und wir sagen, und viele unserer Mitglieder bestätigen das auch, dass Steuervorteile, Mehrwertsteueranreize zum Beispiel im Privatkundenbereich sicherlich auch ein Medium wären.
Gibt es jetzt konkrete Forderungen, zum Beispiel vom VDIK zu sagen, wir wollen ganz klar, dass die Mehrwertsteuer, was weiß ich, für E-Mobile abgeschafft wird, dass eben jetzt der Strom gefördert wird, den ich eben im E-Mobil verbrauch. Das Ganze ist ja ein bisschen komplex, ja. Ich meine, Prämien sind einfach. Da wird einfach dann eine Prämie pro Fahrzeug bezahlt. Wie könnte sowas ausschauen aus Sicht von deinem Verband?
Ja, wir haben mit unseren Mitgliedern, insbesondere mit dem Vorstand des Verbands, einen Plan skizziert. Den haben wir auch sehr konkretisiert, jetzt auch dokumentiert mit zentralen Forderungen zum Hochlauf der Elektromobilität. Und dort sind genau die Punkte, die ich eben genannt habe, verankert. Und diese Punkte treiben wir jetzt auch in die öffentliche Meinungsbildung, insbesondere in die politische Meinungsbildung. Wir haben auch Frau von der Leyen nochmal angeschrieben. Wir begrüßen, dass auf höchster Ebene, sowohl europäisch als auch in der deutschen Politik, dieses Thema jetzt intensiv diskutiert wird. Und wir sehen auch unsere Rolle darin, diese konkreten Anforderungen dort zu artikulieren.
Dann ist zunächst die E-Mobilität getrieben natürlich von der Angst der Herstellerimporteure, dass es eben zu entsprechenden Strafmaßnahmen kommt, wenn eben die entsprechenden CO2-Werte nicht erreicht werden. Ist jetzt zu erwarten realistisch, dass dann im zweiten Halbjahr auch von der neuen Regierung Maßnahmen ergriffen werden, oder wird es vielleicht in diesem Jahr gar nicht relevant werden?
Die Meinung, die wir in Brüssel im Moment mitschneiden, ist, dass nach wie vor davon ausgegangen wird, dass zum Ende des Jahres eine Bewertung der Kundennachfrage erfolgt. Wir sagen ganz klar, das geht nicht. Die Bewertung muss jetzt stattfinden. Warum sagen wir das? Weil wenn sie jetzt nicht stattfindet und sich alle darauf einstellen, dass diese Strafzahlen kommen, dann wird der Markt gestört durch Anreize, die Hersteller selber stellen müssen. Wir werden dann Druck auf den Preis und Wertverlust erleben. Ein Wertverlust, der vielleicht dann auch in absehbarer Zeit nicht mehr zu korrigieren ist. Und das schadet der Automobilwirtschaft. Übrigens auch den Kunden, die Elektrofahrzeuge gekauft haben, weil das natürlich auch einen wahnsinnigen Druck nochmal zusätzlich auf die Restwerte bringen würde. Und dieses Verständnis, das muss jetzt eintreten. Also ganz klar, Ende des Jahres ist überhaupt kein Horizont, auch nicht Mitte des Jahres, wenn die neue Bundesregierung hoffentlich steht. Unser Fokus ist darauf, jetzt zu handeln. Und da sind wir gut vernetzt mit den deutschen Herstellern. Viele werden heute bei Frau von der Leyen diesen Punkt auch zentral ansprechen. Und wir hoffen doch sehr, dass sich da jetzt was bewegt.
Das heißt, VDA und VDIK ziehen da an einen Strang und haben auch gemeinsame Interessen formuliert.
Absolut. In dem Punkt sind wir absolut deckungsgleich, übrigens auch mit dem ZDK, der ja die Anliegen der Händler zentral vertritt. Und es ist wichtig, dass wir drei Verbände hier ein geschlossenes Bild und klar artikulierte Forderungen abgeben, die auch abgestimmt sind. Wir haben dieses Bild ja auf dem ZDK Neujahrsgipfel, denke ich, sehr eindrucksvoll gegeben. Und das Bild, was in der Öffentlichkeit entstanden ist, ist auch das Bild, was wir intern sehr freundschaftlich, sehr partnerschaftlich untereinander leben. Und ich glaube, in dem Zustand, in dem sich die deutsche Wirtschaft aktuell befindet, ist diese Partnerschaftlichkeit und der Schulterschluss genau das, was jetzt angesagt ist.
Wir haben ja gesehen, beim ZTK-Neujahrsempfang haben sich ja die Politiker die Klinke in die Hand gegeben. Natürlich wissen wir auch, dass das passiert ist, weil eben wir kurz vor den Wahlen stehen. Erwartest du, dass auch nachhaltig dann entsprechend Maßnahmen ergriffen werden? Hat es die Politik kapiert, dass man da was tun muss, um eben nicht das Ganze zum Kippen zu bringen?
Die deutsche Wirtschaft lebt von der Automobilwirtschaft. Das haben die Politiker ganz bestimmt verstanden. Und sie haben auch verstanden, dass wir nicht ein weiteres Jahr in Nullwachstum oder sogar Rezession bestreiten können. Wir müssen voranmachen, was die Wirtschaft betrifft. Und da ist die Automobilwirtschaft ein zentraler Stellhebel. Und da müssen jetzt alle, übrigens nicht nur die Bundespolitik, sondern auch die Kommunen, die Stromversorger, wirklich alle, die zum Gelingen beitragen, jetzt an einem Strang ziehen. Und davon gehen wir ganz fest aus, dass das auch geschieht.
Nun, die Problematik aktuell, die haben wir ja schon besprochen. Es geht darum eben, dass die CO2-Werte eingehalten werden müssen, die eben die EU-Kommission vorgegeben hat. Jetzt gibt es zum Beispiel Quotenregelungen für BEV, damit eben entsprechend diese Fahrzeuge auf die Straße kommen. Das betrifft ja den Handel ganz essentiell, weil er diese Autos verkauft. Ist das eine Maßnahme, die sinnvoll ist?
Das muss jeder Hersteller, jede Marke für sich entscheiden. Grundsätzlich ist es aber immer so, dass alles, was nicht auf echter Kundennachfrage basiert ist, also was quasi den Markt versucht zu stimulieren, zu regulieren über die Kundennachfrage hinaus, natürlich schon ein Mittel ist, was eingesetzt wird, wenn alle anderen kundenorientierten Mittel versagen. Und das zeigt die Anspannung, die im Moment im System ist. Und diese Anspannung muss raus. Wir brauchen Ziele, die sich orientieren an der Kundennachfrage, aber vor allem auch am Ausbau der Rahmenbedingungen. Weil es ist ja schon bedenklich, dass wir sehr klare und sehr präzise Ziele haben für die Verkäufe von E-Fahrzeugen, wir aber keine Ziele haben für den Ausbau der Infrastruktur oder der Stromkosten. Und diese Parameter müssen jetzt in Gleichklang gebracht werden. Und dann brauchen wir keine Quoten mehr.
Wenn man nochmal auf die Nachfrage schaut, ich habe den Eindruck, dass die Bereitschaft umzustellen auf E-Mobilität bei den gewerblichen Kunden ausgeprägter ist als bei den Privatkunden. Stellst du das auch fest?
Ja, das sehen wir ja ganz klar in den Zulassungszahlen. Und das wird sich auch fortsetzen. Aus unserer Sicht hängt es an zwei Faktoren. Der eine Faktor ist natürlich die Förderung. Wir haben im Flottenbereich, insbesondere für die Dienstwagen, eine sehr attraktive Förderung steuerlicher Art, die auch ganz klar dann auch angenommen wird, weil sie eben so attraktiv ist. Das hat zur Folge, dass viele im Dienstwagenbereich erste Erfahrungen mit Elektromobilität sammeln und die Zahlen zeigen, dass die allermeisten dabei bleiben. Und ich glaube, im Privatkundenbereich ist natürlich auch noch eine sehr hohe Verunsicherung. Die Verunsicherung hinsichtlich der Rahmenbedingungen, alle die öffentlich laden müssen, sehen die Realitäten, wollen sich darauf nicht einlassen. Und darüber hinaus gibt es halt keine Förderung mehr und das schreckt viele ab. Es gibt eine positive Nachricht, die haben wir ja auch beim DAT-Report jetzt gesehen. Die positive Nachricht ist, dass alle die Erfahrung mit Elektromobilität gesammelt haben, also von der Probefahrt bis zum Besitz oder Kurzzeitbesitz, der Elektromobilität deutlichst zugewandter sind als die sich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen. Und das stimmt mich sehr zuversichtlich, weil anscheinend wird auch das Fahrgefühl, der Komfort eines Elektrofahrzeugs, gerade im innerstädtischen Bereich, von Kunden geschätzt. Und deshalb glaube ich persönlich auch, dass die Elektromobilität eine echte Chance hat über ihre Verantwortung für den Klimawechsel hinaus.
Wenn man jetzt pragmatisch nochmal das Jahr betrachtet und sagt, wir müssen mehr BEVs auf die Straße bekommen, wir sehen, dass gewerbliche Kunden eher bereit sind, Fahrzeuge mit Elektroantrieb zu kaufen, müsste dann nicht eigentlich heißen, feuerfrei. Wir müssen jetzt vor allem die gewerblichen Kunden angehen, weil da haben wir es auch vielleicht leichter, dann die Fahrzeuge loszuwerden.
Ich bin überzeugt, dass alle Hersteller das tun, natürlich. Und es gelingt, wie gesagt, das sieht man in den Zulassungszahlen, sicherlich auch in den Auftragseingängen, nur um die Flottenziele zu erreichen oder generell die E-Ziele zu erreichen. Und die sehen ja vor, dass man also mindestens 25%, je nach Hersteller, bei einigen sogar 30% E-Zulassungsanteil realisieren müsste. Um das zu erreichen, braucht man über das Flottengeschäft hinaus auch die Privatkunden. Und das Thema müssen wir angehen.
Lass uns das Ganze nochmal auf europäische Ebene heben. Wir haben ja heute ist der 30. Januar, ja auch gesehen, dass die EU-Kommission in Person von Frau von der Leyen bereit ist oder jetzt auch erkannt hat, dass die Wirtschaft intensiv gefördert werden muss. Natürlich kommt dann gleich die Diskussion auf, dass wir das ja auch in, ist es konträr zum Green Deal, den man ja vor einigen Jahren verkündet hat. Und daraus dann resultiert ja die ganz konkrete Frage, fordert der VDIK, dass das Verbrennerverbot zu verschieben ist?
Nein. Wir bekennen uns ganz klar zur Transformation. Wir sagen auch, dass wir diese Transformation brauchen für nachhaltige Mobilität. Wir müssen die Rahmenbedingungen anschauen und wir müssen das Timing anschauen. Und deshalb ist unser Zugang, dass wir jetzt mal ganz unmittelbar auf 25, 26 schauen, Anreize schaffen anstatt Verbote, dass wir den Kunden auch in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Stimmung, die wir alle erzeugen, eine positive Botschaft zur E-Mobilität vermitteln und dass wir auch technologieoffen auf das Thema zugehen. Wir sehen im Moment die absolute Renaissance der Plug-in-Hybride. Die laufen hoch. Was für mich auch ein Zeichen ist, dass die Menschen sich auf diese Technologie schon einlassen wollen, sie aber noch so ein Sicherheitsnetz wollen. Das sieht man übrigens auch in China sehr stark. Insofern, wir sind überzeugt, dass die Transformation gelingen kann. Aber wir müssen was dafür tun und deshalb muss das kurzfristige Timing nochmal überarbeitet werden.
Also wir sollten nochmal klar festhalten, die Industrie will auch die E-Mobilität nachhaltig durchsetzen und keiner will sozusagen noch auf den Verbrenner springen und sagen, den halten wir jetzt noch 5 Jahre, sondern da sind die Ziele klar formuliert und wahrscheinlich auch entsprechend auch die Pläne und die Weichen gestellt, in diese Richtung die Produktion umzustellen.
Dass die Elektromobilität langfristig die ökologisch sinnvolle Alternative ist, steht für die Industrie fest und alle bekennen sich dazu. Wie gesagt, man muss sich jetzt das Timing anschauen. Und das Timing hängt an den Faktoren, die besprochen wurden. Und daran hängt dann sicherlich auch eine strategische Entscheidung der jeweiligen Hersteller und Marken, wie lange Verbrenner noch angeboten werden und vor allem, welche Investitionen jetzt auch in Plug-in-Hybride und diese Übergangstechnologien getätigt werden, mit der Vision, die Klimaneutralität dann auch wirklich zu realisieren.
Lass uns nochmal aufs Jahr 2025 blicken. Wir haben ja eine Lage, die wirtschaftlich nicht gerade als positiv zu beschreiben ist. Dieses Jahr wird ja mit einem ganz schwachen Plus gerechnet. Wie sind deine Erwartungen insgesamt, was den Automarkt betrifft? Die BEVs haben wir schon besprochen, glaube ich, ausführlich. Da muss sich ja was tun. Wie sieht es mit den anderen Antrieben aus?
Unsere Prognose liegt leicht über 24. Das heißt, wir sehen ein leichtes Wachstum, sofern die Transformation Richtung Elektro zumindest weitestgehend auf den Pfaden stattfindet, wie die Ziele im Moment vorgegeben sind. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Elektrofahrzeuge dann auch viele Verbrenner kompensieren. Sollten die Rahmenbedingungen nicht geschaffen werden, sehen wir auch, dass wir eventuell dieses Jahr sogar noch mal einen Rückgang im Markt sehen könnten. Und wenn man sich das dann veranschaulicht, dann ist vollkommen klar, dass ein enormer Handlungsbedarf ist, weil ein Marktwachstum kommt aus den alternativen Antrieben. Und das muss jetzt befeuert werden.
Wenn man uns mal den Automarkt anschaut der letzten 10 Jahre, dann stellt man ja fest, dass das Vor-Corona-Niveau nicht mehr erreicht worden ist. Ja, also so die deutlich über 3 Millionen, die sind anscheinend in weiter Ferne gerückt. Und da stellt sich die Frage, der Bedarf an Automobilität ist ja weiterhin vorhanden. Warum kommen wir nicht mehr in diese Richtung?
Wir sehen im Moment eine hohe Preissensitivität. Das hat der DAT-Report ja sehr eindrucksvoll dokumentiert. Die Kunden sind natürlich auch abwartend, was die gesamtpolitische Situation, auch die geopolitische Situation betrifft. Das sehen wir übrigens auch an dem Alter des Bestands. Die Besitzumschreibungen laufen, aber es werden auch viele Fahrzeuge einfach länger gehalten. Damit wird der Bestand älter. Das heißt, der Bestand geht nicht so stark zurück, wie die Zulassungen zurückgehen. Für uns klare Indikationen, dass die Faszination Automobil und der Wille nach individueller Mobilität nach wie vor vorhanden ist. Ich glaube, es geht jetzt mehr um die Darstellbarkeit, die finanzielle Darstellbarkeit und auch der Wille, jetzt Investitionen zu tätigen. Und das muss stimuliert werden.
Gehst du davon aus, dass wir jeweils wieder über die bei 3,5 landen werden in Deutschland?
Im Moment gibt es keine Perspektive dafür.
Eben aufgrund der Situation wirtschaftlicher Art und auch eben dieser doch deutlich gestiegenen Preise in jeder Beziehung. Man muss dann nur schauen, wie die Neuwagenpreise sich entwickelt haben. Das war ja ein richtiger Sprung. Interessanterweise ist ja 2024 der Neuwagenpreis mal gesunken, was ja auch schon lange nicht mehr gegeben hat.
Ja, von einem sehr hohen Niveau. Das muss man berücksichtigen. Also ich glaube, da wäre es zielführend, den langfristigen Verlauf der Preise anzuschauen. Wir haben natürlich während der Corona-Zeiten, vor allem während der Halbleiterkrise, aufgrund der Verfügbarkeit eine Preisentwicklung gehabt, auch aufgrund der Produktionskosten, darf man nicht vergessen, eine Preisentwicklung gehabt, die außerordentlich war, so außerordentlich wie die Inflation überhaupt. Das hat sich ja jetzt wieder normalisiert. Wir haben aber jetzt auch eine stark zunehmende Wettbewerbsintensität im Markt, nicht zuletzt auch getrieben im E-Bereich, wie angesprochen, aufgrund dieser Zielsetzung. Und je mehr Druck man auf dieses System gibt, desto mehr Druck wird es natürlich auch auf die Preise geben. Und ich gehe fest davon aus, dass wir das dann im Preisniveau in 25 besichtigen werden. Es gibt aber auch da eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass die Kosten für E-Mobilität günstiger werden, was die Herstellung betrifft, insbesondere die Batterien. Die gute Nachricht ist auch, dass viele, auch unserer Mitglieder, insbesondere bezahlbaren Einstieg in Elektromobilität jetzt auf den Markt bringen. Das sehen wir insbesondere bei den Messen, wo diese Fahrzeuge jetzt zunehmend auftauchen, unter 30.000 Euro, Elektrofahrzeuge, gute Qualität, digital vernetzt. Und die Kunden nehmen genau diese Impulse in Richtung bezahlbare Mobilität jetzt auf. Und das kann auch Markt machen.
Das heißt, je günstiger die Immobile werden, umso mehr werden verkauft.
Es muss eine Preisparität, zumindest eine annähernde Preisparität zum Verbrenner geschaffen werden. Das sehen wir definitiv.
Nun, du hast den Wettbewerb angesprochen. Ich war jetzt gerade auf dem NRDA-Kongress in New Orleans und da gab es auch Vorträge zum Thema chinesische Hersteller. Und da wird versucht, tatsächlich die Chinesen möglichst nicht ins Land zu lassen. Wäre das auch eine Strategie für Deutschland?
Wir haben in unserem Programm ganz klar und deutlich gemacht, wir vertreten die internationalen Hersteller, damit natürlich eine Offenheit im Handel, eine Durchlässigkeit und einen fairen Wettbewerb. Wir vertreten das auch nicht alleine, weil alle wissen, dass Deutschland ein wichtiger Faktor im Weltmarkt darstellt. und dass jede Form von Isolation langfristig überhaupt nicht zielführend ist.
Wie steht der VDIK zu den Zöllen, die die EU-Kommission ja gegen chinesische Hersteller verhängt, unter anderem auch deutsche Hersteller, die in China produzieren?
Wir sehen es mit großer Sorge, weil wir an freie Märkte glauben.
Die chinesischen Hersteller kommen ja jetzt nach Deutschland, sie versuchen Fuß zu fassen. Sie sind noch nicht vielleicht da, wo sie hinwollen, aber es gibt ja schon einige Achtungserfolge. Wie ist die Perspektive? Wenn ja künftig noch viel mehr China-Fahrzeuge auf den Markt kommen?
Bleibt abzuwarten. Festzuhalten ist, dass das Angebot steigt, dass im Moment von vielen chinesischen Herstellern natürlich auch im Markt erstmal experimentiert wird. Das sehen wir auch an der Vielzahl der neuen Vertriebssysteme, die insbesondere auch von den chinesischen neu eintretenden Marken jetzt experimentell erforscht werden, mit unterschiedlichem Erfolg, wie das bei Experimenten immer so ist. Und wir gehen fest davon aus, dass diese Fahrzeuge einen gewissen Platz in Deutschland sich erarbeiten werden, weil die Fahrzeuge sind, was die Technologie betrifft, absolut wettbewerbsfähig. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die europäischen, koreanischen und japanischen Hersteller sehr viel aufholen jetzt, was Technologie im E-Bereich betrifft, und dass die Wettbewerbsfähigkeit aller Marktteilnehmer sich annähert, so wie das im Verbrenner ist. Und ich glaube, das wird jetzt eine spannende Entwicklung und wir schauen da sehr gespannt hin, welche Marken es schaffen werden, sich im deutschen Markt zu etablieren. Klar ist ganz bestimmt, dass die Vielzahl der Marken, die man im Moment im Markteintritt sieht, sich sicherlich noch nivellieren wird. Genau das hat man in China ja auch erlebt. Also da wird sich sicherlich noch eine Konzentration einstellen.
Es gab ja, wie damals die japanischen Hersteller auf den Markt gekommen sind, hat es ja eigentlich dazu geführt, dass die deutsche Autoindustrie mehr Gas gegeben hat, also sich weiterentwickelt hat und eben nicht sozusagen sich ausgeruht hat, sondern man hatte den Wettbewerb angenommen, hat sich damit eben auch dann weltweit einen Namen gemacht. Ist das auch so ein Effekt, den die chinesischen Hersteller vielleicht hier in Europa bewirken werden, dass man sich eben mehr auf den Wettbewerb konzentriert und noch besser wird?
Das ist wie im Sportverein. Wenn dann Starker mit neuen Methoden erfolgreich ist, dann eifern alle natürlich auch in dieser Richtung und strengen sich mächtig an. Das gilt jetzt für Batterietechnologie, es gilt auch für Connectivity, es gilt insbesondere für Sprachsteuerung, autonome Technologie. Nicht nur aus China, sondern aus vielen internationalen Märkten. Und diese Impulse sorgen dafür, dass alle ihre Anstrengungen intensivieren, da mithalten zu können. Und die gute Nachricht ist ja, wir sehen, dass das auch gelingt. Es entstehen auch viele Technologiepartnerschaften, um Stärken auf beiden Seiten dann auch miteinander zu vereinen. Und ich glaube, das kann auch ein Erfolgsmodell der Zukunft sein.
Der VDIK jedenfalls ist ja auch dann, oder anders gesagt, der VDIK begrüßt ja auch die chinesischen Hersteller als Mitglied und vertritt sie dann auch. Das ist ja auch sozusagen die Aufgabe von deinem Verband.
Natürlich, wir vertreten alle internationalen Hersteller, die im deutschen Markt vertreiben.
Wie viele Importeure sind inzwischen Mitglied beim VDIK, also aus China?
Das ist eine Definitionssache. Also wir haben vier chinesische Hersteller. Wir vertreten auch Polestar und Volvo. Und ja, da würde ich dir die Beurteilung überlassen, welcher Nationalität man den Herstellern dann zuordnet. Wir haben aber auch Gespräche mit weiteren. Und ich denke, da wird sich auch noch ein bisschen was tun. Weil es ist natürlich vollkommen klar, wenn Hersteller neu in den deutschen Markt kommen, dann ist es immer hilfreich, sich einem Verband anzuschließen, weil man dort natürlich auch Insights bekommt und vielleicht auch Erfahrungswerte, die wertvoll sind, um so einen Markteintritt positiv und orientiert auf die Gegebenheiten des Marktes zu gestalten.
Sind mehr Marken, die auf dem Markt sind, auch für den Handel positiv?
Das muss der Handel entscheiden. Und auch da gibt es, wie immer, wenn es losgeht, mit was Neuem gibt es unterschiedliche Stimmen. Also ich habe mit Händlern gesprochen, die sagen, da geht was. Die mit zunehmender Markenfülle, das sieht man ja gerade bei den großen Gruppen, die immer mehr Marken dann auch vertreten, mit den chinesischen Herstellern eine Abrundung ihres Portfolios sehen. Ich habe aber auch mit Händlern gesprochen, die sagen, wir steigen wieder aus.
Wie ist denn deine persönliche Meinung, wenn ich sozusagen die großen Gruppen anschaue? Ist es eine Strategie, die auch zukunftsträchtig ist, wenn ich möglichst viele Marken habe?
Ich persönlich glaube, dass der Kunde eine Marke aus einem guten Grund kauft. Und um eben dieses Kauferlebnis dann auch zu geben, muss ich diese Marke mit Herzblut vertreten und muss diese Markenwelt auch leben, auch im Handel leben, vermitteln in den Ausstellungsräumen, die Passion des Verkäufers für die Marke, das muss einfach rüberkommen. Heißt es dann, eine Gruppe kann nicht unterschiedliche Marken vertreten? Nein, das glaube ich nicht. Aber sie muss ihn zum Kunden hin sehr stark differenzieren. Sie kann dann im Backoffice, in Verwaltung und Administration Synergie nutzen. Vielleicht ein bisschen auch im Aftersales. Aber zum Kunden hin ist diese Markentrennung wirklich aus meiner Sicht ein ganz essentieller Erfolgsfaktor.
Nochmal eine persönliche Frage. Du hast dich jetzt entschieden, quasi nach deiner Laufbahn in der Industrie jetzt im Verband vorzustehen, im VDIK. Was sind deine persönlichen, was sind deine Ziele, die du dir gesetzt hast für die Amtszeit?
Also ganz persönlich möchte ich einfach was lernen. Lernen, wie Lobbyarbeit geht, wie politische Weichenstellungen gesetzt werden, wie man die auch im Sinne der Automobilwirtschaft gestalten kann. Ich komme hier in ein völlig neues Umfeld, kannte ich vorher ansatzweise natürlich durch die Kontakte, die man in der Industrie hat. Aber jetzt ist es doch eine neue Intensität und das ist spannend, weil es einfach was Neues ist. Die Ziele für den Verband sind ganz klar dieses Jahr dahingehend formuliert, dass wir zum einen den Wirtschaftsstandort Deutschland für die Automobilwirtschaft freundlicher gestalten müssen, dass wir unternehmerischer, agiler werden müssen und dass wir den Weg für die Elektromobilität, aber auch für nachhaltige Automobilwirtschaft im Recyclingbereich zum Beispiel gestalten müssen und dass wir auch unterstützen müssen in den Themen, die für den Handel brennen, zum Beispiel den Fachkräftemangel, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, der Verband hat klare Zielsetzungen und meine Zielsetzung ist, den Verband in seiner Wahrnehmung bei den Entscheidern und in der Öffentlichkeit nach vorne zu bringen, weil immerhin vertritt der VDIK fast die Hälfte des deutschen Zulassungsvolumens. Das heißt, unsere Stimme ist wichtig und vor allem vielfältig durch die Vielfalt der Marken, die wir vertreten. Und mein Anspruch ist, dass wir dem Gewicht entsprechend dann von den Entscheidern auch gehört werden müssen.
Was macht der VDIK gut?
Der VDIK arbeitet sehr intensiv auch für seine Mitglieder, schafft Werte in ganz vielen Themen, die Mitglieder alleine gar nicht bewältigen könnten. Man darf nicht vergessen, wir haben große Unternehmen, wir haben aber auch viele kleinere Unternehmen und da schafft der VDIK einen sehr wertvollen Backbone und er artikuliert sich im Sinne der Unternehmen. Was der VDK richtig gut macht, was ich also ganz toll fand, ist, er ist schnell, er ist agil, er trifft sofort Entscheidungen. Das ist der Vorteil eines kleinen dynamischen Teams. Wir brauchen nicht lange, bis wir eine Meinung haben und sind dann auch sehr schnell dort, wo die Meinung dann platziert werden muss. Ich glaube, das läuft ausgesprochen gut und läuft vor allem auch sehr gut, weil wir einen großartigen Vorstand haben.
Was könnte Mann, Frau verbessern?
die Wahrnehmung des VDEK. Ich treffe noch viele Leute, die mich sehr verwundert anschauen, wenn ich sage, wisst ihr eigentlich, dass wir 43% des deutschen Zulassungsmarktes machen? Und dann sagen die immer, oh, ich dachte, ihr seid so eine Randerscheinung. Und diese Wahrnehmung, die muss korrigiert werden. Und das ist mein Anspruch.
Nun, der VDIK ist ja sicher jetzt nicht der große Beratungsverband, der eben den Mitgliedern empfiehlt, was sie im Vertrieb machen sollen. Aber gerade bei den VDIK-Mitgliedern hat man festgestellt, dass die Agentur bei den Marken eben keine große Rolle spielt. Ist die Agentur jetzt aus deiner Sicht eine Lösung für den Vertrieb der Zukunft?
Ich würde zumindest nicht ausschließen, dass ein sauberes, reines Agenturmodell in der längeren Zukunft durchaus nochmal eine Chance haben wird. Und vielleicht auch im Premium-Bereich eine Chance hat, das kann ich nicht beurteilen. Gleichzeitig ist es so, dass viele mit Agenturkonstellationen experimentiert haben. Ich habe es natürlich in meiner unmittelbaren Vergangenheit auch sehr intensiv erlebt mit großem Volumen, was Agentur bedeutet. Und die eine Lehre, die ich persönlich daraus gezogen habe, und ich denke, das ist auch das, was viele unserer Mitglieder umtreibt, ist, man kann sowas nur ganz oder gar nicht machen. Und im Volumen kann man es auch nicht alleine machen, weil der Kunde das sonst nicht versteht. Also ich glaube fest daran, dass es in einem Volumenmarkt nicht gut funktionieren kann für den Kunden, wenn einzelne Hersteller im Agenturmodell vertreiben und die anderen im klassischen Modell. Das führt zu enormer Verwirrung am Markt und für die Orientierung des Kunden im Wettbewerbsumfeld ist das dann enorm schwierig. Und deshalb stellt sich die Frage, wohin wird sich der Markt langfristig mit immer mehr Internettransparenz, Omnichannel, Anforderungen, immer mehr Plattformen und Preisvergleichbarkeit und so weiter entwickeln und kommt das Agenturmodell dann nochmal auf den Tisch? Das würde ich ganz bestimmt nicht ausschließen.
Ich habe nur eine Frage. Du bist ja auch After Sales Expertin und es ist ja momentan so, dass eigentlich im Servicebereich alles im grünen Bereich ist. Die Werkstätten sind voll. Gleichzeitig natürlich haben wir auch eine Kostenexplosion. Wie ist die Perspektive? Wird es so weitergehen oder muss man eben hier aufpassen? Denn einerseits wird es einfach weniger zu tun geben mit der E-Mobilität. Gleichzeitig ist ja der Fahrzeugbestand relativ alt. Also da ist auch sehr viel zu tun. Wie ist die Perspektive fürs After-Sales-Geschäft für die nächsten 5 Jahre?
Auch wenn ich grundsätzlich immer sehr optimistisch bin, muss ich hier sagen, da bin ich besorgt. Und ich habe in diversen Runden, so auch die Woche mit den ZDK-Kollegen, schon ein bisschen angefangen, Alarm zu schlagen. Ich denke, das ist auch so eine Rolle, die ein Verband in seiner Beobachtung dessen, was im Markt passiert, durchaus mal einnehmen kann. Warum habe ich Alarm geschlagen? Weil der DAT-Report hat mir noch mal sehr zu denken gegeben. Wir sehen eine hohe Preissensitivität im Markt. Und wir sehen auch eine enorme Preistransparenz. So, was passiert jetzt? Die Servicepreise, Hersteller und Handel, gut vereint, haben die Preise sehr deutlich erhöht, sowohl für Ersatzteile als auch für Lohnverrechnungssätze. Warum ist das so? Rahmenbedingungen kennen wir alle. Dazu kommt der Fachkräftemangel. Und wenn ich jetzt Hersteller und Handel frage, wie läuft's denn trotz dieser Preiserhöhungen im Markt, dann sagen mir alle eigentlich gut. Warum? Weil zum einen der Erfolg oft im After-Sales gemessen wird an, ist meine Werkstatt voll und ist die Vorlaufzeit hoch? Das kann man ganz klar mit Ja beantworten, wahrscheinlich noch eher zu lang. Also 3 Wochen Vorlaufzeit ist kundenorientiert schwierig. Aber die Wahrnehmung ist, es läuft. Und auch bei den Herstellern ist die Realität, es läuft. Nicht zuletzt, weil durch die Preisentwicklung die Umsätze gut aussehen. Warum glaube ich, dass ich jetzt trotzdem Alarm schlagen muss, weil ich sehe, dass sich also insbesondere im Flotten- und Versicherungsbereich die Steuerung sehr, sehr stark intensiviert. Wir kennen das seit vielen Jahren aus dem Versicherungsbereich. Jetzt ist es so, dass nicht nur die Hook steuert, sondern sehr, sehr viele mir sagen, ich kann keine kundenorientierten Tarife mehr darstellen, wenn ich nicht steuere. Der Trend setzt sich fort und der Handel segmentiert sich in Karolack-Zentren, um mit diesem Druck überhaupt standzuhalten. Und dann frage ich mich, was passiert mit denen, die da nicht mitmachen. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass gerade im Flottenbereich jetzt eine Steuerung einsetzt. Ich kenne viele Flotten, die ihr Servicegeschäft jetzt sehr dezidiert mit über Plattformen oder sonstige Mechanismen steuern, und zwar dahin, wo sie die Leistung günstig bekommen. Und das gepaart mit einer Preissensibilität auch im Privatbereich, gehe ich fest davon aus, dass wir hier schwindende Loyalitäten im Service sehen werden. Und ich würde Werbung dafür machen, dass wir jetzt für After-Sales Instrumente entwickeln. Vielfältiger Art Preissegmentierung, Kundenbindungsmaßnahmen, Servicefinanzierung. Also all die Maßnahmen, die notwendig sind, und vielleicht auch wirklich Maßnahmen zur Kostensenkung hinsichtlich der Anforderungen, die wir haben, um Service zu gewährleisten. Ich glaube, dieses Gesamtpaket muss jetzt definiert werden, damit wir vermeiden, dass wir vielleicht in einigen Jahren einen Ruck erleben, der Servicemarkt abrutscht. Und es ist wie im Auto, wenn der Servicemarkt einmal abgerutscht ist, zurückholen ist wirklich die schwerste aller Aufgaben. Und deshalb, glaube ich, müssen wir jetzt handeln.
Imelda, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Der Autohaus-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme.